Deutschlandfunk, kontrovers.
Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Jasper Barenberg im Studio. Ob der Plan auch in der Praxis taugt, das muss sich in Großbritannien erst noch erweisen. Beschlossen aber ist das sogenannte Ruanda-Gesetz der konservativen Regierung. Nach mehr als 2 Jahren an harten politischen und auch juristischen Auseinandersetzungen. Es ermächtigt dazu, Asylsuchende künftig ohne jede Prüfung in das zentralafrikanische Land auszufliegen. Erst dort soll dann geklärt werden, ob Geflüchtete Anspruch auf Schutz haben. Und auch in diesem Fall sollen sie in Ruanda bleiben. Einige fordern nun dieses Ruanda-Modell auch für Deutschland. Die CDU will es ins neue Grundsatzprogramm schreiben. Die FDP zeigt sich offen, die Innenministerin von der SPD prüft. Auch bei uns ist dieser Umgang mit Migranten heftig umstritten. Die einen halten ihn für rechtswidrig und menschenverachtend. Andere sehen darin geradezu ein Vorbild für eine notwendige und zeitgemäße Asylpolitik. Darüber wollen wir an diesem Vormittag mit Ihnen diskutieren und auch mit diesen Gästen. Alexander Throm ist der innenpolitische Sprecher der Union im Bundestag, ein Befürworter des Ruanda-Modells. Schönen guten Tag, Herr Throm.
Hallo, guten Tag.
Schön, dass Sie dabei sind. Rechtswidrig und menschenverachtend, das ist das Urteil von Pro Asyl zu diesem Vorhaben der britischen Regierung. Und Wiebke Judith ist die rechtspolitische Sprecherin der Menschenrechtsorganisation und ebenfalls Gast dieser Sendung. Schönen guten Morgen auch an Sie, Frau Judith.
Guten Morgen.
Und wir haben auch einen Fachmann in der Runde. Das deutsche, europäische und auch das internationale Migrationsrecht gehört eben zu den Forschungsschwerpunkten des Juristen Daniel Thüm, der an der Universität Konstanz öffentliches Recht lehrt, Europa und Völkerrecht. Schönen guten Tag auch Ihnen, Herr Thüm.
Guten Morgen allseits.
Guten Morgen. Wenn Sie Fragen an unsere Gäste haben, wenn Sie Ihre Meinung mit uns teilen wollen und mit uns diskutieren, dann sind Sie wie immer herzlich eingeladen. Einige haben das schon genutzt heute Morgen. Wir haben unseren Anrufbeantworter wie immer geschaltet vor dieser Sendung. Ein paar Stimmen haben wir für Sie zusammengestellt.
Klaus Hochscheid, Bad Bergzabern. Das Ruanda-Modell ist vor dem aktuellen Hintergrund der täglichen, massenhaften, illegalen Einwanderung eine sehr gute Alternative.
Manfred Kirsch aus Neuwied, ich halte das britische Ruanda-Modell nicht für geeignet, um mit Geflüchteten, die bei uns Schutz, Hilfe und Perspektive suchen, umzugehen. Ich bin der Meinung, das ist eine Aushöhlung des Asylrechts und das Asylrecht muss in vollem Umfang erhalten bleiben.
Ursula Schulz, Jugendheim. Unsere Kommunen platzen ja aus allen Nähten. Die Migranten bestimmen hier das Ortsbild und die Kommunen können das alles nicht mehr bezahlen.
Guten Morgen, mein Name ist Schädlich. Ich rufe aus Göttingen an. Die Idee ist ein weiterer, völlig untauglicher Versuch, wie so viele Vorgänger, das Migrationsproblem in den Griff zu bekommen. Mir kommt dieses Europa vor wie das spätantike oströmische Reich, das nicht mehr die Kraft hatte, sich zu verteidigen und Tribute und Subsidien zahlte an die Barbarenstämme, die von allen Seiten einzudringen drohten. Dieses Europa wird vermutlich untergehen.
Martina aus Frankfurt. Umgekehrt, wir waren das Vorbild für das Ruanda-Modell. Im Flughafentransit gilt schon lange angeblich das Grundgesetz nicht. Drittstaatenregelung und sichere Herkunftsstaaten sind geltendes Unrecht. Frontex verübt Pushbacks. Haftlager auch in Deutschland sind Beschlusslage. Und Europa sucht bereits Drittstaaten für Geflüchtete, egal woher. Gegen das Ruanda-Modell muss man den Asylkompromiss komplett neu aufrollen. Ein Rechtsstaat entscheidet über Hilfesuchende transparent hier bei uns. Eine Demokratie fliegt keine Geflüchteten aus, sondern bildet sie aus.
Klare Meinungen da von einigen unserer Hörerinnen und Hörer. Zuletzt Herr Jena mit einer klaren Ablehnung des Ruanda-Modells und mit einer Menge Kritik an der derzeitigen Asylpraxis bei uns in Deutschland. Herr Throm, Sie als innenpolitischer Sprecher, wenn ich das richtig sehe, wollen Sie ja so etwas Ähnliches wie das Ruanda-Modell jetzt im neuen CDU-Grundsatzprogramm verankern. Warum ist für Sie diese Ruanda-Politik Vorbild?
Wir wollen als Union die Kontrolle über die Migration nach Europa und Deutschland wieder zurückerlangen. Denn diese haben wir seit geraumer Zeit nicht. Und wir wollen vor allem, das völlig inhumane System, das wir momentan haben, nämlich dass nur noch die Stärkeren, die Fitten, die Jungen durchkommen, das Recht der Stärkeren gilt, dieses wollen wir beenden und auch das tausendfache Sterben etwa auf dem Mittelmeer. Deswegen wollen wir in der Tat einen kompletten Paradigmenwechsel, indem wir dafür sorgen wollen, dass die Anreize nach Europa zu kommen, vor allem auch die falschen Anreize, zurückgedrängt werden. Und da ist das System der sicheren Drittstaaten eine der Maßnahmen, die wir ganz konkret auch ins Grundsatzprogramm heute hineinschreiben.
Und wenn Sie sagen, Sie wollen die Anreize zurückdrängen, zu uns zu kommen, dann heißt das auch analog zu dem, was der britische Premierminister Rishi Sunak möchte. Es geht in erster Linie um Abschreckung.
Es geht darum, dass die Menschen Schutz bekommen. Aber es gibt kein Recht, kein internationales Recht, dass man sich das Zielland des Schutzes aussuchen kann. Dass man über viele sichere Länder durchreist, um dann zum Schluss in Deutschland oder in anderen europäischen Staaten anzukommen. Dieses System entspricht nicht dem internationalen Flüchtlingsrecht. Dort ist nämlich Schutz zu gewähren, so nah wie möglich an der Heimatregion, an der Krisenregion. Und wir müssen dazu kommen, dass wir wieder zu diesem System zurückkehren.
Frau Judith, wenn ich Sie mit dazu nehmen kann, als rechtspolitische Sprecherin von Pro Asyl, Sie haben eine Pressemitteilung rausgegeben, als das im britischen Parlament dann nach viel Hin und Her und langen Konflikten beschlossen worden ist, ganz im Sinne des britischen Premierministers und der konservativen Regierung. Und da steht das halt drin, Sie finden das menschenverachtend, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, menschenverachtend und auch rechtswidrig. Warum sind Sie so vehement und so grundsätzlich gegen das, was mit diesem Ruanda-Modell verbunden ist?
Ja, also das britische Ruanda-Modell ist ja quasi ein Extrembeispiel einer Externalisierungspolitik, also dem Versuch, den Flüchtlingsschutz immer weiter aus Europa wegzuhalten, wo wir eben Ansätze auch in Europa sehen und wo jetzt die Briten nach dem Brexit quasi einen besonders drastischen Weg gehen. Und die Erfahrung, die wir schon aus bestehenden Versuchen haben, ist, dass halt solche Deals, dass solche Zusammenarbeiten zu oft noch tödlicheren Fluchtrouten führen, dass sie zu starken und massiven Menschenrechtsverletzungen führen und dass sie gerade nicht, wie ja von Herrn Trom so ein bisschen suggeriert, zu mehr Schutz von Menschen führt, sondern zu weniger Schutz. Und auch das internationale Flüchtlingsrecht sieht primär erstmal vor, dass der Staat, in dem der Asylantrag gestellt wird, auch dafür zuständig ist, diesen zu prüfen. Das ist erstmal das Grundprinzip. Und auch, dass es eine internationale Verantwortungsteilung gibt. Und wenn wir uns mal die globalen Flüchtlingszahlen anschauen, dann bleiben 3/4 der weltweiten Flüchtlinge in arm- oder einkommensschwachen Ländern. Das heißt gerade nicht in Europa. Das heißt, es ist schon eine extreme Nabelschau, die wir zum Teil in der Debatte in Europa erleben. Und stattdessen oder anstatt immer nur zu schauen, welcher Drittstaat könnte für uns bestimmte Arbeit, bestimmte Aufgaben übernehmen, sollten wir tatsächlich eher schauen, wie können wir denn Erstaufnahmeländern in Krisenregionen unterstützen, damit die in der Lage sind, Flüchtlinge aufzunehmen, aber eben nicht immer nur aus so einem, ja, ein bisschen selbstgerechten Gedanken.
Erklären Sie mir nochmal bitte, weil ich das nicht ganz verstanden habe. Das Argument von Herrn Trom war ja unter anderem, ein Argument war, dass Schluss sein muss damit, dass so viele Menschen bei der lebensgefährlichen Fahrt, zum Beispiel über das Mittelmeer und über andere Fluchtrouten, ums Leben kommen. Und Sie haben jetzt gesagt, das, was mit dem Ruanda-Modell an Vorstellungen verbunden ist, führt zu mehr Toten statt zu weniger und auch zu weniger Schutz statt mehr Schutz. Erklären Sie uns das nochmal ein bisschen und dann soll Herr Trom da natürlich auch darauf antworten.
Ja, Organisationen wie Pro Asyl und andere Menschenrechtsorganisationen, wir prangern ja seit Jahren an, was im Mittelmeer, aber auch auf anderen Fluchtrouten passiert. Es gibt hierfür auch Gegenmodelle, und zwar mehr sichere und legale Zugangswege, mehr Resettlement über die Vereinten Nationen, mehr Familiennachzug. Das sind aber gerade keine Ansätze, die unter anderem die CDU in ihrer Regierungszeit in den letzten Jahren unterstützt hat. Das würde auch mehr schwächeren, vulnerablen Menschen die Möglichkeit geben, sicher zum Schutz hier einzureisen. Was wir halt durchaus eben gesehen haben in den letzten Jahren, ist, dass diese Abschreckungseffekte, die sich Politiker wie Herr Sunak zum Beispiel in England erhoffen, dass es die so empirisch nicht gibt. Auch NGOs in England befürchten, dass die Menschen eben vor allen Dingen versuchen werden, den Behörden sozusagen zu vermeiden, also dass sie mit ihren Booten vielleicht gefährlichere Routen fahren, um staatliche Schiffe zu vermeiden, dass sich Routen eben verlagern oder dass sie dann eben auch in England sich nicht bei den Behörden melden, ja, und da natürlich auch von mehr Ausbeutung bedroht sind. Es gibt vor allen Dingen weniger Schutz, wenn Europa sich insgesamt stärker aus dem Flüchtlingsschutz zurückzieht. Zum Beispiel sehen wir in Griechenland schon jetzt, dass dort tausende Syrer und Afghanen, dass ihre Asylanträge als unzulässig abgelehnt werden, weil die Türkei angeblich für sie sicher ist. Dorthin werden sie aber auch nicht abgeschoben. Dort wären sie auch aus unserer Sicht ganz eindeutig nicht sicher. Und das führt aber dazu, dass die Menschen letztlich ohne Status, also ohne Schutzstatus, sich in Griechenland aufhalten und oftmals auf der Straße landen.
Mhm. Herr Thom, in der Wirklichkeit am Ende, in aller Konsequenz, am Ende weniger Schutz statt mehr und mehr Tote statt weniger. Welche von den Argumenten von Frau Judith finden Sie bedenkenswert oder können Sie nachvollziehen?
Frau Judith möchte ein ganz anderes Ziel erreichen. Sie möchte noch mehr Flüchtlinge in Europa und Deutschland aufnehmen als diejenigen, die schon in den letzten Jahren gekommen sind. Allein in Deutschland leben momentan über 3 Millionen Flüchtlinge, Schutzsuchende und Personen, denen Schutz gewährt worden ist. Und deswegen müssen wir einfach auch sehen, was für ein Land wie Deutschland leistbar ist. Und das, was die Frau Judith möchte, geht weit darüber hinaus, zumal in etwa 50% derer, die gekommen sind, Ausnahme derer aus der Ukraine eben gerade, nicht schutzberechtigt sind. Und deswegen müssen wir wieder dazu kommen, dass auch hier ein Stück weit das Recht gilt. Momentan gilt es nämlich nicht. Nahezu jeder, der nach Europa und Deutschland kommt, wird dann auch hier bleiben. Und wir werden das Problem auch nicht mit Abschiebungen lösen. Abschiebungen sind wichtig, aber wir werden das Problem nur dann lösen, indem wir den illegalen, irregulären Zuzug begrenzen und damit auch Leid beispielsweise auf dem Mittelmeer verringern.
Wir haben eine Hörerin schon in der Leitung, der möchte ich gleich die Gelegenheit geben, sich einzuschalten, aber vorher noch unseren Rechtswissenschaftler in die Runde holen. Herr Thüm, es wird ja oft darüber diskutiert, und das wiederum auch ist ein Vorwurf von Pro Asyl und von anderen Menschenrechtsorganisationen und Migrationsorganisationen, sage ich mal, dass das schlicht rechtswidrig ist, was da in Großbritannien geplant ist und rechtswidrig auch sein würde, was man sozusagen angelehnt an dieses Modell für Deutschland oder Europa sich vorstellt. Wie stehen Sie dazu?
Ja, man muss einfach unterscheiden. Also an sich sind sichere Drittstaatsmodelle rechtmäßig, die kann es geben, die stehen im Grundgesetz ausdrücklich drin. Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte anerkennt sie und auch UNHCR, das UN-Flüchtlingshochkommissariat, sagt, dass es solche Modelle geben kann. Also prinzipiell möglich sind sie. Sie sind prinzipiell rechtmäßig. Es kommt aber auf die Bedingungen, sozusagen auf das Kleingedruckte an. Und da spielen sich dann die entscheidenden Debatten ab. Und so kann man im Fall des britischen Ruanda-Plans durchaus sehr gut die Meinung vertreten, dass das rechtswidrig ist. Der britische Oberste Gerichtshof hat es ja auch gesagt in dem Urteil vom November. Er hat allerdings auch zugleich gesagt, dass die Bedingungen, wenn sie jetzt noch nicht existieren, in der Zukunft geschaffen werden können. Und die britische Regierung hat jetzt genau das versucht. Ob das dann in der Sache überzeugt oder nicht, wird man sehen. Also man muss da unterscheiden. Es ist möglich, es kommt aber auf die Bedingungen, aufs Kleingedruckte an. Und Ruanda und die Briten sind wahrscheinlich ein sehr schlechtes Beispiel, wie man es nicht macht. Und zwar nicht nur wegen der generellen Frage der Rechtmäßigkeit, sondern auch aus einem zweiten Grund. Herr Thom hat ja gesagt, dass er sozusagen eine Umleitung möchte. Er möchte, dass weniger Leute irregulär eine gefährliche Fahrt übers Mittelmeer unternehmen und dafür mehr Leute legal sicher einreisen können. Und der Vorwurf von Frau Wiebke war dann, das ist letztlich, ich formuliere das mal mit meinen eigenen Worten, ein humanitäres Feigenblatt. Man verweist auf legale Wege, stellt die dann aber nachher nicht im großen Umfang bereit. Und genau das ist auch etwas, was wir in Großbritannien beobachten können. Man schottet sich letztlich ab und nimmt nicht umgekehrt andere Leute legal im größeren Umfang aus. Und das wäre dann auch vielleicht die politische, nicht rechtliche, aber die politische Praxistest, den dann auch die Union oder eine künftige Bundesregierung beantworten müsste. Ist man bereit, so ein Modell wirklich im nennenswerten Umfang mit legalen Zugangsmöglichkeiten für schutzberechtigte Personen zu kombinieren?
Und diese Frage möchte ich gleich noch, also jetzt noch gleich an Herrn Trom zurückgeben, bevor Frau Hoffmann dann das Wort haben soll in der Leitung. Also Herr Trom, ist dieses Modell, sieht das für Sie vor, so wie es Herr Thüm formuliert hat, auch die Möglichkeit, dann auf legale, sichere, legale Wege da viel mehr zu tun als bisher?
Ja, selbstverständlich. So steht es auch in unserem Grundsatzprogramm, das heute beschlossen werden soll, dass wir über Kontingente dann denjenigen hier in Europa und Deutschland Schutz gewähren, die tatsächlich schutzbedürftig sind. Dann eben nicht nur die Stärkeren, sondern auch Frauen und Kinder beispielsweise, die heute völlig unterrepräsentiert sind. Ja, dem werden wir nachkommen. Aber umgekehrt werden wir auch keine dann mehr aufnehmen, die eben nicht schutzberechtigt sind. Nochmals, außerhalb der Flüchtlinge aus der Ukraine sind es etwa 50% in den letzten Jahren gewesen. Und auch das ist ein Ziel, dass es wirklich auf diejenigen konzentriert wird, die schutzberechtigt sind. Und die selbstverständlich will die Union dann über humanitäre Kontingente ja auch Hilfe leisten.
Gut, halten wir mal für den Moment fest. Kommen wir vielleicht auch noch drauf zurück. Frau Hoffmann soll jetzt das Wort haben, die erste Hörerin, die uns heute aus München erreicht. Schönen guten Tag, Frau Hoffmann. Grüß Sie.
Grüß Gott. Ja, ich freue mich, dass ich durchgekommen bin.
Na klar.
Also meine Sicht der Dinge ist, das Ruanda-Modell ist völlig menschenunwürdig, weil die Leute dann auch nicht mehr die ein Asyl anerkannt bekommen, in nach Großbritannien zurück dürfen. Das Italien-Modell mit Albanien, das sieht, so viel ich jetzt davon mitgekriegt habe, etwas besser aus, weil die Leute, die Asyl bekommen, die dürfen nach Italien zurück. Aber was macht dann Albanien mit all den Leuten, die in irgendwelche Länder sollen, die aber die Leute so und so nicht zurücknehmen? Mhm. Also das finde ich ganz, ganz kritisch, dass hier die Kommunen voll sind und vor allen Dingen die Bevölkerung vielerorts nicht mehr damit einverstanden ist. Es ist mir schon klar und ich weiß keine Lösung, aber ich schlage trotzdem vor, dass wir die Länder unterstützen, woher die Leute kommen. Hm. Und jetzt soll doch das Budget vom Entwicklungsministerium wieder gekürzt werden. Das finde ich völlig daneben. Also, so wie mir das aussieht seit Jahren, befinden wir uns in einer Völkerwanderung.
Frau Hoffmann, sagen Sie mir noch bitte, weil Sie das gleich am Anfang gesagt haben, Sie finden dieses Konzept, Asylsuchende, Schutzsuchende auszufliegen und ihnen dann jede Möglichkeit zu verwehren, wieder zurückzukommen, wie das ja im Ruanda-Modell vorgesehen ist. Sie empfinden das als menschenfeindlich. Können Sie das noch einmal kurz erklären? Das würde ich gerne in der Runde natürlich auch besprechen.
Weil die werden einfach bloß weggeschickt und die, die Asyl bekommen würden, die dürfen auch gar nicht zurück, dass sie dort ein Leben führen könnten in Großbritannien, das für sie besser wäre und sie dann was beitragen könnten zur britischen Wirtschaft, könnten wir hier auch machen. Aber unsere Verfahren, die dauern ja ewig und die Leute hocken da und wissen nicht, was sie tun. Die Bevölkerung hierzulande, denen es stinkt, dass die nicht arbeiten. Die dürften, müsste man bloß gesetzlich oder auf dem Verordnungsweg ermöglichen.
Ja, Frau Hoffmann, vielen Dank für Ihren Anruf. Wir haben nicht mehr so viel Zeit vor den Nachrichten, deswegen wollte ich gerade noch die Antwort von Herrn Trom einfangen. Herr Trom, das trifft sich ja mit dem, was auch die Flüchtlingsbeauftragten der beiden großen Kirchen jetzt sagen. Das ist unchristlich aus ihren Augen. Zitat, wer sich am christlichen Menschenbild orientiert, darf den individuellen Zugang zum Flüchtlingsschutz in Europa nicht abschaffen. Aber genau das machen sie und das empfindet ja auch Frau Hoffmann als menschenfeindlich. Können Sie das nachvollziehen?
Nein, kann ich nicht nachvollziehen. Ich halte es auch etwas widersprüchlich, um nicht zu sagen doppelzüngig, wie wir hier die Flüchtlingssituation betrachten. Wir betrachten sie dann, wenn die Menschen in Europa und in Deutschland sind. Und dann gewähren wir rechtsstaatlich ausdifferenziert mit allen möglichen Sozialleistungen höchsten und besten Schutz. Wir müssen aber mal den Blick weiter, nämlich wenn die Menschen noch in ihrem Herkunftsland sind oder wenn sie in entsprechenden Transitländern sind, wenn sie etwa in Libyen, in Tunesien oder wo auch immer feststecken oder momentan etwa 2 Millionen Syrer im Libanon. Wir müssen und dann sich überlegen, mit oder ohne Familie und Kinder sich auf den gefährlichen, lebensgefährlichen Weg nach Europa zu machen. Jetzt haben wir nur von denen gesprochen, die vielleicht einen Schutzanspruch haben. Wir sprechen aber auch von denen, die keinerlei Aussicht haben, eigentlich in Europa Schutz zu erhalten. Und wenn wir diese mit in den Blick nehmen, dann ist das jetzige System, das so verteidigt wird, ja auch von einigen Vertretern der Kirche, aus meiner Sicht inhuman. Und deswegen müssen wir den Blick weiten, damit wir die Menschen schützen, aber gleichwohl keine Anreize zur Lebensgefahr leisten.
Geflüchtete nach Afrika ausfliegen. Sollte das britische Ruanda-Modell Vorbild auch für Deutschland sein? Unser Thema heute Vormittag hier in Kontrovers. Wenn Sie uns anrufen wollen, tun Sie das gerne unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Die Nummer nochmal 00800 4464 4464. Nach den Nachrichten diskutieren wir hier weiter mit Alexander Throm, dem innenpolitischen Sprecher der Union im Bundestag, mit Wiebke Judith von Pro Asyl und mit dem Rechtswissenschaftler Daniel Thüm. Bis gleich. Geflüchtete nach Afrika ausfliegen. Sollte das britische Ruanda-Modell Vorbild für Deutschland sein? Unser Thema hier heute Vormittag in Kontrovers. Wir diskutieren mit Wiebke Judith von Pro Asyl, mit Alexander Throm von der CDU und mit dem Rechtswissenschaftler Daniel Thüm. Eine Mail zum Thema von Raffaele Ferdinando Schacher. Das Ruanda-Modell der aktuellen britischen Regierung ist eine tragisch-komische Mischung aus Offenbarungseid, einer gescheiterten Asylpolitik und einer lupenreinen populistischen Wahlwerbung auf Kosten der Flüchtlinge, schreibt sie uns. Das Gegenteil schreibt uns Mandy Unsöld. Sie schreibt, ich habe 7 Jahre als Entwicklungshelferin in Ruanda gearbeitet. Ich spreche mich für die Möglichkeit einer Abschiebung rechtswidrig in die BRD eingereister Asylsuchender aus. Erstens, Ruanda ist ein sicheres Land mit rechtsstaatlichen Strukturen. Und unter Punkt 3 vermerkt sie dann, Ruanda hat sich wirtschaftlich gut entwickelt und ist in der Lage, Menschen aufzunehmen, zu integrieren, ihnen Arbeitsmöglichkeiten zu bieten und schließlich, es muss endlich ein Zeichen gesetzt werden, um Wirtschaftsflüchtlinge abzuhalten, in das übervölkerte Europa auswandern zu wollen, das sie nicht kennen und idealisieren. Europa muss die Zahl der Asylbewerber reduzieren. Unsere Sozialsysteme sind überfordert. Schließlich noch eine Mail von Ottfried Heinrich. Ob das Ruanda-Modell überhaupt wirksam greifen wird, ist sehr fragwürdig. Gibt es überhaupt sichere Staaten, die da mitspielen? Auch in Großbritannien dürfte das ganz überwiegend identitäre Symbolpolitik sein. Mal sehen, ob Italiens Vereinbarung mit Albanien wirksam werden wird. Ehe die CDU solche Vorschläge macht, sollte sie erst mal prüfen, ob das wirklich funktionieren kann. Also Herr Throm, vielleicht das in Ihre Richtung nochmal gewendet und im Kopf, was Herr Thüm gesagt hat, dass es auf die Bedingungen ankommt. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass das klappt bei all den Zweifeln, die es ja durchaus gibt?
Also zunächst mal ist ein solches sicheres Drittstaatenmodell rechtlich im Grundsatz möglich. Es kommt dann in der Tat auf die konkrete Ausgestaltung an. Ich will da auch nicht verhehlen, dass es durchaus noch ein steiniger Weg werden kann. Aber wir sollten diesen Weg auch einmal beginnen. Und für mich ist klar, wenn wir ein solches System mit sicheren Drittstaaten installieren, dann müssen wir als Europäer auch ein rechtsstaatliches Verfahren dort in diesem sicheren Drittstaat garantieren. Punkt 1. Punkt 2 müssen wir eine sichere und auch humane Unterbringung, was Gesundheitsschutz, was Ernährung etc. anbelangt, ebenfalls garantieren und das auch entsprechend finanzieren und das Land dabei unterstützen. Das ist ganz klar, die Ausgestaltung, die konkrete Ausgestaltung muss dann auch so erfolgen, dass wir das alles guten Gewissens machen können.
Und Herr Thüm, wenn ich Sie nochmal dazu nehmen kann, Sie haben ja auch davon gesprochen, dass es das darauf eigentlich ankommt, wenn man mal vorausschickt, dass das rechtlich grundsätzlich möglich ist, Asylverfahren in solchen Drittstaaten durchzuführen. Hat Herr Throm da jetzt die wichtigsten schon genannt, also ein rechtssicheres Verfahren und eine humane Unterbringung?
Das sind, was den Drittstaat anbelangt, die wichtigsten Voraussetzungen. Die sind auch auf europäischer Ebene in dem Asylkompromiss, der jetzt in den kommenden Wochen offiziell dann angenommen werden wird, alles festgelegt. Das ist, was den Drittstaat anbelangt, das Wichtigste. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt, der in der Debatte viel zu wenig beachtet wird. Man darf jemand in ein sicheres Drittland erst überstellen, nachdem man in Deutschland, Italien oder anderen Ländern ein kurzes Vorverfahren durchgeführt hat, ob im konkreten Einzelfall für die betreffende Person das Land auch sicher ist. Und dann wird eine Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge erlassen und dagegen dürfen die Personen dann vor den deutschen Gerichten klagen. Und auch das müssten die deutschen Behörden hinbekommen. Die müssten es schaffen, für die betroffenen Personen schnelle und faire Verwaltungs- und Gerichtsverfahren zu realisieren. In der Praxis hapert es da derzeit. Gerichtsverfahren dauern oft viele Monate und auch dafür müsste die Politik innerstaatlich eine Lösung finden. Sie müsste sicherstellen, dass die Überstellung halbwegs zügig stattfinden kann, weil wir alle können uns ausrechnen, dass so ein Drittstaatsmodell die von der Politik ja erhoffte Abschreckungswirkung in der Sache nicht erreichen wird, wenn die Verfahren in Deutschland dann erst mal 3, 4, 5 oder 6 Monate brauchen.
Und Frau Judith, wenn ich Sie noch dazu holen kann, bei all diesen Punkten, sind Sie grundsätzlich dagegen? Das haben wir ja schon gehört, aber da auch im Kleingedruckten sehen Sie große Schwierigkeiten.
Ja, also ich glaube, das ist eins der größten Probleme bei dieser ganzen Debatte, dass es oft sehr abstrakt diskutiert wird, überhaupt gar nicht über konkrete Länder gesprochen wird, aber es eben letztlich komplett auf die Bedingungen in diesem Land ankommt. Und wenn wir uns mal umschauen rund um Europa, denn eigentlich müssten ja gerade noch vor allem Transitländer in Frage kommen, auch nach dem neuen europäischen Recht, was jetzt beschlossen wird, ist ein Verbindungskriterium notwendig. Und da ist eben die Lage nicht überall so rosig. Einmal, was konkret die Rechte von Geflüchteten angeht, was wirklich vor Ort die Möglichkeiten für sie angeht, ein menschenwürdiges Leben für sich zu schaffen, aber eben auch, was Menschenrechte insgesamt angeht. Und da kommen, glaube ich, verschiedene Komponenten hinzu. Zum einen, dass die EU oder eben Deutschland sich durch solche Zusammenarbeiten sehr abhängig machen von oft autokratischen Regierungen. Das haben wir zum Beispiel bezüglich der Türkei gesehen. Das sieht man auch bei England, was die Regierung in Ruanda angeht. Wenn diese Regierung sich entscheidet, von einem Tag auf den anderen sich einfach an die Vereinbarung nicht mehr zu halten, dann bricht auch dieses ganze System einfach wieder in sich zusammen. Auch die Türkei nimmt seit 2020 keine Flüchtlinge mehr aus Griechenland zurück. Der viel gepriesene EU-Türkei-Deal liegt damit auch in der Praxis zum Beispiel flach, weil das kann Erdogan einfach entscheiden. Da hat die EU eigentlich kein Druckmittel. Das heißt, man macht sich abhängig. Man macht im Zweifel sein eigenes Asylsystem auch kaputt. Das ist tatsächlich das, was auch NGOs in England stark kritisieren. Dort hat die Zahl der anhängigen Asylverfahren hat sich mehr als verdoppelt, seit die Ruanda-Politik losgegangen ist. Es ist also gerade zu keiner Entlastung des Systems gekommen. Und auch nicht zu weniger Überfahrten bisher. Das muss man natürlich auch sehen, dass tatsächlich die Ankünfte in England hochgegangen sind in den letzten Jahren. Und es ist natürlich auch sehr teuer. Und ich finde, auch da muss man ein bisschen realitätsnah auch ein bisschen an die Sache herangehen. Wenn man sich konkret wieder UK-Ruanda anschaut, dann muss man ja davon ausgehen, dass Ruanda aktuell und wenn überhaupt diese Abschiebungen stattfinden, also auch da wird sicherlich nochmal gegen geklagt werden, aber dann kann Ruanda aktuell wahrscheinlich 200 bis 300 Personen im Jahr aufnehmen. Das ist weniger als 1% der Asylsuchenden, die im letzten Jahr in England angekommen sind. Wie entlastet das denn überhaupt die Systeme? Wäre das wirklich was jetzt den deutschen Kommunen hilft? Ich glaube nicht. Aber dafür muss England über 500 Millionen Pfund ausgeben. Das sind also auch krasse Kosten. Das ist ja auch Teil der britischen Debatte. Eine Abgeordnete der Labour-Partei hat das schon mal damit verglichen, dass es quasi fast günstiger wäre, Menschen zum Mond zu schicken. Also das sind wirklich schon krasse Dimensionen, über die wir hier reden und die man ja auch mitdenken muss.
Also Richtung Herrn Throm gefragt, wenn es konkret wird, sagt Frau Judith, dann passt das alles nicht, ist viel zu teuer und wird in der Praxis nicht funktionieren, kann gar nicht funktionieren und birgt die Gefahr, dass wir uns abhängig machen von Staaten, die möglicherweise morgen entscheiden, die Vereinbarung gar nicht mehr einzuhalten.
Aber sehen Sie, genau das ist die Widersprüchlichkeit unserer gegenwärtigen Politik. Wir sind heute schon abhängig von der Türkei, vom Libanon, von Ägypten, von Tunesien und anderen Staaten, die wir teilweise über die EU auch teuer bezahlen, dass sie die Menschen dort einigermaßen human unterbringen, vor allem verhindert, dass sie in Boote auf das Mittelmeer steigen. Und deswegen nochmals, auch in den Staaten, und ich will mich da durchaus nicht nur auf ein Land konzentrieren, auf das hier immer Bezug genommen wird, in diesen Staaten glauben wir, dass es deutlich günstiger sein wird, als eben die Kosten auf europäischer Ebene tatsächlich anfallen. Und das Ziel ist ja nicht, dass Millionen Menschen in diese Länder verbracht werden. Das Ziel ist, dass wenn wir nach einem Stichtag, den wir festlegen, gut vorbereitet sind auf unseren Verwaltungsebenen, so wie es der Herr Professor Thüm gesagt hat, auch ein entsprechendes schnelles rechtsstaatliches Verfahren hier auf europäischer Ebene durchführen können und dass damit andere Menschen, die momentan sich überlegen, nach Europa sich auf den Weg zu machen, dieses erst gar nicht tun. Letzte Bemerkung, selbstverständlich müssen wir auch Rechtsänderungen auf europäischer Ebene vornehmen. Der jetzige sogenannte Asylkompromiss ist nicht in Stein gemeißelt und deswegen muss beispielsweise das jetzt noch von der deutschen Bundesregierung hinein verhandelte Verbindungselement entsprechend wieder gestrichen werden.
Da würde ich gleich nochmal drauf eingehen, wollte aber erst Herrn Stadtlander Gelegenheit geben, sich auch zu Wort zu melden in dieser Sendung. Wir erreichen Herrn Stadtlander heute in Italien, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber Sie kommen aus Deutschland, Herr Stadtlander. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ja, Jörn Stadtlander, ja gebürtig aus Hamburg, bin aber ausgewandert. Übrigens nicht, weil Deutschland so schrecklich ist. Wir machen was mit kleiner Elektromobilität, kleine Fahrzeuge, bekanntlich mehr beliebt in Italien als in den großen Städten in Deutschland. Und Sie erreichen mich in der kleinen Stadt Pergola, das ist etwa 20 Kilometer südlich von Urbino in Mittelitalien.
Haben wir das auch geklärt, ja. Herr Stadtlander. Danke dafür, auch jetzt zu dem, was Sie uns mitteilen
wollen. Ja, ich wollte da noch reinwerfen, was vorhin schon die Dame aus München gesagt hat. Es gibt ja noch einen Mittelweg, vielleicht auch einen Kompromiss, ähnlich wie der Asylkompromiss, der ja jetzt auch von der EU beschlossen wurde, macht es niemanden glücklich, um es klar zu machen, sagen, Kompromisse sind eben immer irgendwie, dass keiner so richtig total glücklich ist. Aber Italien hat ja nun einen Deal gemacht mit Albanien, ein Land in Europa, nicht weit übrigens von Italien, also auf der anderen Seite der Adria, auch mit vielen historischen Konflikten, aber auch Zusammenhängen. Und dort sollen Migranten, die eben möglicherweise hier in Italien als Geflüchtete angekommen sind. Italien kann ja auch seine Grenzen nicht so einfach dicht machen. Zäune am Strand bauen würde, glaube ich, auch deutsche Touristen weniger freuen. Wie dem auch sei, alleinreisende Männer, maskuline Menschen, sollen dorthin gebracht werden, nicht Familien zerrissen werden. Italien hat jetzt schon 3 Milliarden, glaube ich, dafür ausgegeben, also doch weitaus weniger als Großbritannien. Scheint auch nach europäischem Recht irgendwie möglich zu sein und versucht damit möglicherweise auch, ja, sehr wohl auch abzuschrecken, denke ich mal schon. Aber Frau Meloni will natürlich hier auch irgendwo eine Lösung bringen, die auch übrigens für Deutschland wichtig ist, denn viele Migranten werden hier ja nicht kaserniert oder festgehalten, sondern marschieren dann wie auch immer irgendwie weiter Richtung Norden und landen möglicherweise dann auch irgendwann in Deutschland, weil man die Leute ja auch nicht unbedingt alle einzäunen kann, auch nicht in Italien.
Okay,
Herr Stadtlander. Und das ist vielleicht noch eine Möglichkeit, wenn man daran denkt.
Ja, danke für diese Anregung. Gebe ich gleich in die Runde und frage als erstes Herrn Thüm, ob wir uns das migrationspolitisch tatsächlich vorstellen können, dieses dann sogenannte Albanien-Modell Italiens, als eine Art Kompromiss, als eine Art Mittelweg.
Kompromisse und Mittelwege sind immer gut, wobei das, was Italien jetzt macht, so für die Bundesrepublik nicht geht, weil Italien schickt nur diejenigen Leute nach Albanien, die zuvor auf dem Mittelmeer gerettet wurden. Und dann gelten diese europäischen Asylrichtlinien, über die wir schon gesprochen haben, noch nicht. Die gelten erst, wenn jemand schon Italien erreicht hat. Und deswegen gilt auch dieses Verbindungskriterium für Italien nicht. Das heißt, Italien kann die Menschen, die auf der Hohen See gerettet werden, nach Albanien schicken, auch wenn sie da vorher nie waren. Deswegen kann man so das direkt nicht übertragen. Aber was ja mit dem Mittelweg gemeint ist, ist, dass die Menschen dann, wenn sie Schutzbedarf haben, wenn es in Italien, in Albanien festgestellt wurde, legal mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff nach Italien einreisen können. Das wäre natürlich theoretisch ein Mittelweg. Die Frage ist natürlich, ob damit das Ziel erreicht wird, was jetzt die Union oder Herr Trom verfolgen, dass nämlich eine Abschreckungswirkung eintritt. Und das würde die Sache noch sehr viel schwieriger machen, weil die Menschen würden dann ja nach wie vor damit rechnen können, dass sie irgendwann doch in Europa landen. Und dann würde genau dieser Abschreckungseffekt nicht eintreten, auf den Herr Trom, wie er sagt, setzt. Und es dürfte auch unabhängig davon, ob die Leute dann legal einreisen oder nicht, wie Frau Judith das gesagt hat, eine ganz zentrale Frage sein. Weil es gibt bisher nur ein Land, welches es geschafft hat, wirklich diesen Abschreckungseffekt in der Praxis zu realisieren. Und es ist Australien. Australien praktiziert seit ungefähr 20 Jahren die sogenannte Austral-Pazifische Lösung. Da werden Menschen, die irregulär über den Pazifik nach Australien zu kommen versuchen, auf Lager in Pazifikinseln geschickt und müssen dort dann dauerhaft bleiben, dürfen also nicht nach Australien legal einreisen. Und es hat tatsächlich dazu geführt, dass in den letzten Jahren praktisch niemand mehr versuchte, irregulär nach Australien zu kommen. Australien hat maximal 1.000, 1.500 Leute pro Jahr zurückgeschickt. Das war alle, die einen Asylantrag gestellt haben. Italien will jetzt 3.000 Leute nach Albanien schicken. Das sind vielleicht 3, 4, 5, 6, 7% derjenigen, die in Italien landen. Und die große Frage ist, ob dann auch eine Abschreckungswirkung eintritt, wenn man nur einen kleinen Prozentsatz derjenigen überstellt, die irregulär anzukommen versuchen. Und wenn das nicht passiert, wenn die Leute dann trotzdem weiterhin kommen, dann könnte es sein, dass solche Drittstaatsmodelle, egal ob jetzt Albanien oder Ruanda-Modell, in der Praxis scheitern, weil sie diesen Abschreckungseffekt nicht erreichen. Das heißt, da wäre die Politik wirklich gut beraten, das sehr, sehr sorgfältig zu planen, was die Verfahren anbelangt, aber auch begleitende Maßnahmen zu treffen, dass dann dieser Effekt in der Praxis eintritt.
Und das, was Sie jetzt erklärt haben, Herr Trom wiederum, ist das für Sie auch die Begründung, dass Sie sich diesen Weg nicht vorstellen können, sondern einen anderen, einen, wie ich sagen würde, konsequenteren vorschlagen?
Ich bin ja ganz bei Herr Professor Thüm. Ich würde mal sagen, dass Modell von Italien mit Albanien ist bestenfalls ein Hybridmodell, aber wenn man genau hinsieht, dann ist es nach wie vor ein italienisches Asylverfahren, das jetzt eben nur auf albanischem Boden stattfindet und wer Schutz hat, kann dann wieder in Anspruch nach Italien zurückzukommen. Das wird die Wirkungen, die wir uns von einem sicheren Drittstaatmodell erhoffen, nicht zeigen und nicht bringen. Deswegen besteht eher die Gefahr, dass es vielleicht dann auch als Negativbeispiel von anderen herangezogen wird. Und ja, wir müssen das sehr, sehr gut vorbereiten. Deswegen brauchen wir auch einen entsprechenden Stichtag, der auch kommuniziert wird, wo auch klar ist, dass ab diesem Stichtag etwa diese Asylverfahren oder diese Prüfung, ob jemand dann in den sicheren Drittstaat verbracht werden kann, auch schnell und prioritär durchgeführt werden. Das muss dann entsprechend ganz schnell stattfinden. Ich will noch einen Punkt sagen. Ich glaube auch, dass wir in der momentanen politischen Situation Europas durchaus ein Zeitfenster haben, um eine derartige Lösung hinzubekommen. Denn also das einzige Land, das hier sich noch verweigert, ist Deutschland unter der Ampelregierung. Wenn Sie sich mal die Regierungen um uns herum anschauen, so sind die deutlich konservativer und auch deutlich mehr gewillt, die irreguläre Migration zu begrenzen. Und deswegen glaube ich durchaus, dass es auf europäischer Ebene auch mit einer dortigen Rechtsanpassung ein Zeitfenster geben kann, wenn auch die deutsche Bundesregierung wahrscheinlich erst nach einer Wahl das dann entsprechend anstrebt.
Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung. Trotzdem nochmal, Frau Judith, die Rückfrage an Sie, zumal ich noch im Kopf habe, wie Herr Trom sagte, Sie haben, also Sie pro Asyl haben ganz andere Ziele im Kopf als der Innenpolitiker Trom, der auch berücksichtigt, was wir auch von Hörerinnen und Hörern heute Morgen schon gehört haben, dass der Eindruck entsteht, die Fähigkeit Deutschlands, so viele Menschen aufzunehmen, kommt einfach an eine Grenze, weil die Kommunen überfordert sind und alles, was in dem Zusammenhang diskutiert wird in diesen letzten Monaten. Also wenn Sie jetzt nochmal, wir haben jetzt gehört vom Australien-Modell, vom Albanien-Modell und eben reden über Ruanda und davon abgeleitete Politik. Geht der Trend für Sie in die falsche Richtung, weil Sie schon der Meinung sind, wir brauchen und wir sollten eher mehr Geflüchteten legalen und sicheren Zugang ermöglichen. Und das ist vielleicht ein prinzipieller Unterschied.
Das Ziel von Pro-Asyl ist, dass Deutschland, aber auch Europa fliehenden Menschen Schutz gibt. Menschen, die verfolgt sind, die vor Krieg fliehen, die wirklich schlimmste Menschenrechtsverletzungen erlebt haben. Und das ist für uns oder sollte weiterhin Teil auch der Identität von Deutschland und Europa sein. Denn das ist ja auch eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar, dass es ein einklagbares Recht geben muss. Und nicht nur, dass es humanitäre Gnadenkontingente gibt. Und das ist letztlich das, worauf die Vision dann anscheinend unter anderem der CDU hinausläuft. Dass die Menschen davon abhängig sind, welche Regierung hier an der Macht sind. Und da bin ich mir leider auch nicht so sicher, wie das in den nächsten Jahren weitergeht und ob es tatsächlich überhaupt solche Kontingente geben würde. Solche Kontingente sind außerdem stets in der Praxis oft sehr langwierig. Das dauert. Das heißt, das hilft einfach auch Menschen, die akut verfolgt sind, wo morgen die Polizei vor der Tür stehen könnte. Das hilft den Menschen nicht. Die müssen dann raus. Und für uns ist wichtig, dass diese Menschen geschützt werden. Und da hat es eben deswegen auch nicht mit irgendwelchen Zahlengrenzen oder sowas für uns zu tun, sondern eben tatsächlich mit der Not der Menschen. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, gerade in Deutschland bekommen die meisten Menschen Schutz. Im letzten Jahr lag die bereinigte Schutzquote, also wo es wirklich darum geht, was ist den Menschen im Herkunftsland passiert, bei 70%. Das heißt, die meisten Menschen, die herkommen, brauchen Schutz. Und bei Plänen wie zum Beispiel von England geht es ja auch darum, absehbar Flüchtlinge abzuschieben. Denn es geht auch um Syrer, es geht um Afghanen. Herr Sunak hat selber gesagt, die Afghanen sind quasi die Ersten, die auf dem Flieger sitzen. Auch beim EU-Türkei-Deal geht es um Flüchtlinge. Da ging es von Anfang an vor allen Dingen um syrische Menschen. Deswegen finde ich auch das Narrativ, es geht ja nur um die Menschen, die hier eh keinen Schutz bekommen, einfach falsch. Das Ziel ist, dass Europa sich aus dem Flüchtlingsschutz zurückzieht. Und das ist aus unserer Sicht eine wirklich dramatische Entwicklung. Und besonders schlimm finde ich es wirklich, wenn sich deutsche Politiker ausgerechnet UK als Vorbild nehmen. Denn dort ist die britische Regierung jetzt tatsächlich ja den Schritt gegangen zu sagen, wir schränken die Wirkung der Europäischen Menschenrechtskonvention ein, wir setzen Politik über Recht, um unsere Pläne durchzusetzen. Und das ist letztlich der Einstieg in den Rückzug aus dem europäischen Menschenrechtssystem und gerade das dürfen wir uns nicht als Vorbild nehmen. Wir müssen Menschenrechte stärken, auch wenn sie unbequem sind und das ist dann eben auch, dass wir weiter Menschen, die Schutz brauchen, auch Schutz geben.
Dann bitte ich jetzt Frau Reisner noch mal einen Augenblick Geduld in Berlin, weil ich dann doch noch eine Frage an Herrn Thür habe, nach dem, was Sie gesagt haben, Frau Judith. Machen wir es, Herr Thüm, konkret. Menschen, Geflüchtete aus Syrien, Menschen aus Afghanistan. Sind die für Sie ausgenommen von solch einer Regelung oder gilt auch für die ohne Prüfung, würden die an einen Drittstaat sozusagen ausgelagert oder ausgeflogen und der Anspruch auf Schutz würde erst da geprüft ohne Möglichkeit der Rückkehr?
Das, was Sie zuletzt gesagt haben, wobei vor der Überstellung gibt es schon eine Prüfung, ob das Land, wohin eine Person geschickt wird, für die betreffende Person auch sicher ist. Nehmen Sie ein Beispiel, in vielen afrikanischen Ländern werden Lesben und Schwule verfolgt und dann könnte man einen afghanischen Schwulen nicht nach Ruanda oder ein anderes afrikanisches Land überstellen. Da müsste es dann Ausnahmen geben. Aber im Prinzip ist das die Lösung. Wobei man könnte natürlich über einen anderen Mittelweg nachdenken, wenn wir vorhin schon die Mittelwege hatten. Wir könnten in einem ersten Schritt jedenfalls vor allem diejenigen Nationalitäten, diejenigen Staatsangehörigen in ein sicheres Drittstaat bringen, wo wahrscheinlich kein Schutzbedarf besteht. Und wenn ich mir zum Beispiel anschaue, welches die vier wichtigsten Herkunftsländer von Menschen sind, die letztes Jahr in Italien landen, dann sind es Tunesien, Guinea, Bangladesch und Syrien, offizielle UNHCR-Statistiken. Und von den Ländern haben nur Syrer meistens Schutzbedarf. Tunesier, Menschen aus Guinea und aus Bangladesch haben das üblicherweise nicht. Man könnte also ein sicheres Drittstaatsmodell so zuschneiden, dass es nur für bestimmte Nationalitäten erstmal gibt, diejenigen, die keinen Schutzbedarf haben. Und wenn man das so zuschneidet, dann würde auch dieser Abschreckungseffekt, auf den Herr Throm eher setzen möchte, eher eintreten, zwar nur für einzelne Nationalitäten, aber das wäre ja aus Sicht von Herrn Throm dann zumindest mal ein Anfang, dass man zumindest einzelne Nationalitäten abgeschreckt hat.
Okay, vielen Dank. Jetzt Frau Reisner aus Berlin. Schönen guten Tag. Danke für die Geduld.
Hallo, schönen guten Tag. Ja, also meine Position ist die, wir versuchen, seitdem der Schengen-Raum geöffnet wurde oder sozusagen eingeführt wurde, versuchen wir abzuschotten nach außen. Und wir haben inzwischen ein Frontex-Budget von 900 Millionen Euro im Jahr, das weiterhin wächst. und wir geben unendlich viel Geld für die Abschreckung aus. Und meine Position ist, ich habe 6 Jahre lang in der zivilen Seenotrettung gearbeitet, dass es absolut unmöglich ist, Menschen aufzuhalten, die fliehen. Es funktioniert einfach nicht. Es ist egal, wie viele Zäune man baut, wie viele Mauern man baut. Man kann Menschen, die auf der Flucht sind, nicht abhalten. Die werden es so lange probieren, bis sie entweder es schaffen oder sterben. Das ist die Erfahrung, die ich in den letzten 6 Jahren gemacht habe. Und ich werde unendlich wütend, wenn ich über dieses heuchlerische, wir wollen das Sterben im Mittelmeer beenden, höre, weil der einzige Weg, das Sterben im Mittelmeer zu beenden, ist es, legale Einreisewege in die EU zu schaffen. Und meine Position ist, lassen Sie uns einen radikalen Wechsel der Migrationspolitik machen, aber bitte dahingehend, dass wir eben die Gelder, die aktuell in Abschreckung investiert werden und in irgendwelche Flüchtlingsdeals mit Diktatoren wie jetzt im Libanon, wie in Tunesien oder in der Türkei, bitte lassen Sie uns dieses Geld in die Kommunen stecken, dass die Möglichkeit haben, Aufnahmekapazitäten zu schaffen, aber halt auch nicht nur das, sondern eben Wohnungsbau für alle Menschen, Schulplätze für alle Menschen. Konservative Arbeitgeberverbände sagen, wir brauchen eine Bruttozuwanderung von 400.000 Menschen im Jahr. Da ist eine Menge Potenzial und das ist meine Position dazu.
Danke, Frau Reißner. Wir haben noch 2 Minuten. Herr Trohm soll natürlich die Gelegenheit haben, direkt zu antworten. Vielleicht können wir auch nach den Nachrichten noch weiterreden. Aber erstmal, Herr Trohm, die letzten 2 Minuten vor den Nachrichten für Sie.
Ja, also dann kann ich wirklich nur entgegnen, dass es völlig realitätsfern ist, diese Betrachtung. Wenn die Frau Reitz betrachtet, wie es momentan auf dem Mittelmeer ist, dann will ich ihr das sogar zugestehen. Aber genau deshalb braucht es eine Lösung, die dazu führt, dass die Menschen eben nicht mehr aufs Mittelmeer gehen. Ich will einen Satz sagen. Wir haben ein Versprechen Europa gegeben, dass wir allen Menschen, die subsidiären Schutz brauchen, also willkürlich von Krisen und Krieg betroffen sind, Schutz gewähren. Das ist Gesamt-Afghanistan, das ist Gesamt-Syrien, das ist die gesamte Sahelzone, das ist der Gesamt-Sudan. Dieses Versprechen werden wir nicht einlösen können. Deswegen gehört zur Realität eben auch dazu, dass wir neue Wege finden, in anderen Ländern, in sicheren Drittstaaten, nicht nur Asylverfahren durchzuführen, sondern dort dann auch die Schutzgewährung durchzuführen.
Geflüchtete nach Afrika ausfliegen, sollte das britische Ruanda-Modell Vorbild für Deutschland sein? Wir diskutieren, wie gehört, mit Alexander Trohm von der CDU, mit der rechtspolitischen Sprecherin von Pro Asyl Wiebke Judith und mit dem Juristen Daniel Thüm. Bis gleich.
Deutschlandfunk kontrovers.
Sollte das britische Ruanda-Modell Vorbild auch für Deutschland sein? Diese Frage diskutieren wir noch bis 11.30 Uhr hier im Deutschlandfunk mit Wiebke Judith von Pro Asyl, mit Alexander Trohm von der CDU und mit dem Juristen Daniel Thüm. Eine Mail dazu von Hannelore Berg. Menschenverachtend, unmenschlich, ein hilfloser Versuch, nach Wählerstimmen zu fischen, um Hilfesuchende möglichst schnell aus dem Sichtfeld zu entfernen. Und die andere Meinung vertritt Stefan Gäbelein über WhatsApp. Es ist bitter nötig, dass wir die Kontrolle über die Migration zurückerlangen. Dafür wird es nötig sein, die bestehenden Vorschriften wortgetreu anzuwenden. Möglicherweise sind auch Änderungen im Asylrecht nötig, denn das heutige Asylrecht kommt aus einer Zeit, in der die Rahmenbedingungen ganz andere waren. Es war nie dazu gedacht, Massenmigration zu steuern. Das Ruanda-Modell ist grundsätzlich dazu geeignet. Und in der Leitung ist Frau Wolf. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Was wollen Sie beisteuern zu unserer Diskussion heute Vormittag?
Ja, ich verfolge Ihre Diskussion schon seit einiger Weile und wollte nochmal auch an vulnerable Geflüchtete erinnern. Das bedeutet zum Beispiel, ein großer Teil der Geflüchteten, die auch hier nach Deutschland kommen, sind sehr jung. Also das sind Kinder und Jugendliche zum Beispiel auch und oder auch Frauen, die von Genitalverstümmelung betroffen sind und vor allem LSBTI-Geflüchtete, also queere Geflüchtete. Wir denken, also ich arbeite für das Projekt Fluchtgrund Queer, Queer Refugees Deutschland, dass das ungefähr 10% aller Geflüchteten ausmacht, ja, weil die fliehen nicht nur aus Gründen wie alle anderen heterosexuelle Geflüchtete, sondern auch, weil sie tatsächlich de facto in über 150 Ländern der Welt kriminalisiert wird oder überhaupt nicht geschützt sind. Und die jetzt nach Ruanda zu schicken oder im Falle von Italien nach Albanien oder so. Wir haben sehr viele Meldungen aus den ex-jugoslawischen Staaten, dass auch da LSBTI zusammengeschlagen werden, schwer verletzt werden. Die Menschen schreiben uns auch aus dem Ausland an oder die, die es hier nach Deutschland geschafft haben. Daher ist diese Möglichkeit eigentlich indiskutabel.
Danke, Frau Wolf, für diese Anmerkung. Herr Trom, wie wollen Sie sicherstellen oder wie ist die Schutzbedürftigkeit besonders verletzlicher Gruppen, von denen Frau Wolf ja einige aufgezählt hat, wie ist die berücksichtigt in dem, was Sie sich vorstellen?
Da kann ich die Frau Wolf beruhigen. Selbstverständlich gilt auch für uns der Asylrechtsschutz des Grundgesetzes. Und wer persönlich in seiner Person verfolgt ist in seinem Heimatland, der soll diesen auch erhalten, also auch egal wegen der sexuellen Orientierung. Punkt 1. Punkt 2. Es muss natürlich dann auch, das ist ja Sinn dieses Verfahrens dann, bevor jemand in den sicheren Drittstaat verbracht werden soll, muss hier in Deutschland oder Europa geprüft werden, ob diese Person konkret in diesem sicheren Drittstaat ein Schaden droht oder ob dort eben die Sicherheit gewährleistet ist, so wie es Professor Thüm gerade vorhin beschrieben hat. Das muss auch beides gewährleistet und wird auch bei uns im Programm genauso zum Ausdruck gebracht.
Frau Wolf, sind Sie damit beruhigt?
Nein, überhaupt nicht. Das Coming Out oder seine sexuelle Identität überhaupt, sich selber einzugestehen, fällt selbst schon Menschen, die hier sozialisiert sind, sehr schwer. Um die 50% aller Personen hier leben ihre sexuelle Identität geheim in Deutschland. Und das betrifft noch mal mehr die Geflüchteten. Die sind hier in engen Unterkünften, die haben Angst. Die haben auch hier in den Asylverfahren Probleme, darüber zu reden. Wir haben massive Probleme mit den ÜbersetzerInnen, die zum Beispiel schlechte Begriffe für LSBTI verwenden. So toll ist das jetzt hier in Deutschland selber auch nicht, diese Gruppe zu identifizieren. Ja. Ne? Und dann auch das Widerspruchsverfahren. Und die trauen sich einfach nicht.
Lassen Sie Herrn Trom gerade antworten.
Ja, als geheimer Flüchtlingsschutz gibt es einfach nicht. Wenn jemand Schutz haben will, dann muss er uns schon sagen, warum er schutzbedürftig ist. Dieses Problem können wir, glaube ich, nicht anders auflösen, als dass derjenige oder diejenige, die Schutz braucht oder will, dieses dann auch entsprechend begründen muss. Da bitte ich einfach um Verständnis, geheimen Flüchtlingsschutz kann es nicht geben.
Und Frau Wolf, ich bedanke mich von dieser Stelle aus für Ihren Beitrag zu dieser Sendung. Haben Sie herzlichen Dank dafür. Herr Schmidt hat uns eine Frage mit auf den Weg gegeben, die ich gern vorlesen möchte. Er würde gern wissen, wie ist das Ruanda-Modell im Vergleich zum Libanon-Plan der Europäischen Union zu bewerten? Herr Thüm, vielleicht können Sie uns da weiterhelfen. Es geht jetzt um ein Abkommen, das die EU gerade vor ein paar Tagen abgeschlossen hat mit dem Libanon. Es geht um Finanzhilfen in Höhe von rund 1 Milliarde Euro für die nächsten Jahre. Ziel soll sein, zu arbeiten, um, wie es heißt, illegale Migration zu verhindern und auch um Schleuserkriminalität zu unterbinden. Können Sie uns etwas dazu sagen, wie verhält sich das zu den anderen Plänen und Modellen, über die wir heute Vormittag hier gesprochen haben?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil das nochmal zeigt, dass es Asylpolitik nicht nur für diejenigen Leute gibt, die real in der Europäischen Union aufschlagen und die dann über so ein Ruanda- oder Albanien-Modell in einen sicheren Drittstaat potenziell jedenfalls geschickt werden, sondern die Europäische Union betreibt noch eine Asylpolitik in Drittstaaten wie Libanon. Man macht Ähnliches in Libyen, auch in Tunesien, Ägypten, Marokko. Da gibt es überall ähnliche Arrangements. Und die haben natürlich verschiedene Facetten, sozusagen die humanitär unproblematische Facette ist, dass man den Ländern Geld gibt, damit sie etwa syrische Flüchtlinge, die im Libanon leben, besser behandeln, damit es dort Schulen, Gesundheitsprogramme und Ähnliches gibt. Das ist die sozusagen humanitär und wahrscheinlich auch politische unumstrittene Facette dieser Abkommen mit benachbarten Ländern. Daneben gibt es aber auch noch eine Facette, die Frau Judith ganz am Anfang schon mal ansprach, dass nämlich die europäischen Staaten durchaus auch viel Geld und politischen Druck in die Hand nehmen, damit Länder südlich des Mittelmeers Menschen es schwerer machen, nach Europa zu kommen und sie vielleicht auch teilweise davon abhalten. Und das ist deswegen, ich glaube, für das Ruanda-Modell wichtig, weil das ist realpolitisch wahrscheinlich auch eine Alternative. Das Ruanda-Modell will ja noch Schutz bieten, allerdings eine Kooperation mit Libanon oder auch Libyen und Marokko, die Länder ertüchtigt, dass sie die Leute davon abhalten, nach Europa zu kommen, dass sie sozusagen als Türsteher fungieren, damit die Leute erst gar nicht einreisen. Das ist die realpolitische Alternative. Da wird dann allerdings wenig oder kein Schutz gewährt, es sei denn, Libanon und andere Länder machen das selbst. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die warum sowas wie das Ruanda-Modell durchaus auch noch eine Zwischenlösung sein kann. Man gibt ja weiterhin Schutz. Es wird jeder, der Schutzbedarf hat, bekommt einen Schutz, nur nicht in Europa, sondern in einem anderen Land. Aber eine realpolitische Alternative lautet durchaus, dass man die Menschen daran hindert, nach Europa zu kommen. Dann ist aber keine Schutzgarantie mehr mit verbunden.
Hm. Und das wiederum, Frau Judith, an Sie nochmal weitergereicht. Das heißt, klingt jetzt in meinen Ohren ganz anders als viele ja das betrachten, nämlich dass es kaum eine härtere Politik geben könnte als das, was Rishi Sunak in Großbritannien jetzt versucht, mit Ruanda durchzusetzen, dass die Drittstaatenregelung auch Einschränkungen hat und mit Schwierigkeiten verbunden ist, die am Ende für weniger Schutz sorgen. Sehen Sie das auch so? Ist das, wie gehen Sie damit um?
Nee, da kann ich ehrlich gesagt der Logik nicht so ganz folgen. Ich denke, das Problem, also Grundsatz ist erstmal, wir sehen eine massivere Abschottungspolitik in den letzten Jahren und zwar mit unterschiedlichen Facetten. Das soll einmal, soll verhindert werden, dass Menschen hier überhaupt
ankommen. Frau Judith, Sie sagen Abschottung, aber Herr Thom sagt Steuerung und Kontrolle.
Naja, es ist ja jetzt keine Steuerung, wenn wir einfach nur zum Beispiel die libysche Küstenwache in Anführungszeichen, weil das sind letztlich Milizen, finanzieren, um Menschen davon abzuhalten, das Land zu verlassen, obwohl sie dort in Folterzentren festgehalten werden. Also das ist wirklich keine Steuerung der Migration, sondern das ist einfach schlicht Abschottung. Ja. Und die andere Medaille ist quasi, dass wir versuchen, wenn die Menschen hier schon angekommen sind, sie irgendwie wieder loszuwerden. Deswegen sehe ich das schon als zwei Seiten der gleichen Medaille. Und ich glaube auch nicht, dass wir uns darauf ausruhen können zu sagen, ach, in Ruanda wird den Menschen großartiger Schutz geboten. Vor allen Dingen, wenn wir uns anschauen, das ist ja auch einer der Grund, warum der britische Supreme Court gerade diese Abschiebung nicht erlaubt hat, dass Ruanda auch in der Vergangenheit bei ähnlichen Zusammenarbeiten mit Israel eben auch das angebliche Schutzversprechen nicht eingelöst hat, sondern die Menschen durchaus in Nachbarländer abgeschoben wurden und also eben gerade nicht in Ruanda sicher waren. Ich muss vielleicht auch noch mal eine Sache, würde ich gerne noch mal dazu sagen. Natürlich ist es sinnvoll, mit Erstaufnahmeländern wie zum Beispiel im Libanon zusammenzuarbeiten. Denn Länder wie der Libanon, Jordanien und Türkei haben die große Mehrheit der syrischen Flüchtlinge aufgenommen. Ich finde es aber wirklich ein Armutszeugnis, dass die EU erst jetzt, wo syrische Flüchtlinge wieder vermehrt, zum Beispiel dann eben in diesem Fall in Zypern ankommen, auf die Idee kommt, den Libanon jetzt stärker zu unterstützen. Hätte man sich mal in den letzten Monaten angeschaut, was im Libanon passiert, wo ja wirklich die Wirtschaft mehr oder weniger zusammengebrochen ist, das staatliche System zum Teil mehr oder weniger zusammengebrochen ist und syrische Flüchtlinge unter einem enormen Druck stehen, dann ist es einfach auch nicht sonderlich überraschend, dass Menschen nochmal versuchen, sich auf den Weg zu machen in ein Land, wo sie halt eine Lebensperspektive aufbauen können. Aber das Problem ist, da finde ich wirklich dieser Blick immer nur auf, wie ist die Situation bei uns, anstatt wirklich zu schauen, wo können wir unterstützen, um einfach mehr Schutzräume global zu schaffen, dass Flüchtlinge in verschiedensten Ländern sicher sind. Aber das schaffen wir auch nicht, wenn wir jetzt das Signal in die Welt geben, Europa zieht sich aus dem Flüchtlingsschutz zurück. Wir sind zwar eine reiche Staatengemeinschaft, aber wir sind uns zu gut, um hier auch anzupacken. Und das ist aber das Signal, was durch solche Deals geschaffen wird. Und warum sollen dann nicht auch andere Länder diesem Beispiel folgen? Dann haben wir einfach einen globalen Rückzug aus dem Flüchtlingsschutz.
Okay, danke. Herr Nie, irgendjemand hat gezuckt, hörbar. Wer wollte noch darauf eingehen?
Ich will einfach sagen, ja, es geht nicht darum, sich aus dem Flüchtlingsschutz zu verabschieden als Europa und Deutschland. Es geht darum, ihn zu begrenzen und zwar auf das Machbare und Leistbare zu begrenzen einerseits und andererseits aber auch entsprechende Schutzgewährung nach rechtsstaatlichen humanitären Gesichtspunkten in anderen Staaten und durchaus nicht nur in einem sicheren Drittstaat zu gewährleisten, um damit mehr Sicherheit und mehr Humanität in der Welt zu schaffen und nicht weniger.
Gut, und jetzt haben wir noch einen Hörer in der Leitung gegen Ende dieser Sendung, Herr Niesen, wenn ich es richtig lese, aus Mannheim. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Ich grüße Sie.
Grüße Sie auch.
Also, es geht mir um Folgendes. Ich habe jetzt der Sendung ziemlich genau verfolgt. Ich möchte noch ein paar Sachen reingeben. Und zwar zum Ersten ist es so, dass die Bundesregierung ja schon eine Überprüfung des Ruanda-Modells, nenne ich es mal, in die Wege geleitet hat. Es gibt allerdings schon diesbezüglich eine wissenschaftliche Einschätzung des sogenannten Sachverständigenrats für Migration und Integration. Und der hat, ich weiß nicht genau, wann der stattgefunden hat, der hat ja schon zum Besten gegeben, dass es nicht so einfach ist, wie Herr Spahn das zum Beispiel gefordert hat mit seiner Ruanda-Modellforderung. Wir haben das Problem oder es wurde das Problem prognostiziert, das in Großbritannien schon aufgelaufen ist, nämlich dass so wie es in Great Britain läuft, dass das vom Europäischen Gerichtshof kassiert worden ist. Das ist das Erste. Ja? Dass es einfach nicht vereinbar ist mit geltendem EU-Recht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir hier eine moralische Verlagerung haben. Wir kümmern uns nicht mehr um die Sachen, sondern verlagern es in andere Länder. Ne? Die kümmern sich dann nur drum. Und das Dritte ist, dass dieser Sachverständigenrat kundgetan hat, dass wir zuerst einmal eine Harmonisierung des europäischen Asylrechts bräuchten, um das überhaupt machen zu können. Stichwort Dublin III. Ne? So, also das ist mir wichtig, dass wir das wissen. Als Letztes möchte ich noch ganz eine Sache noch sagen, als Letztes. Ich höre in die Bevölkerung rein und höre die Sorgen, die die Leute haben. Die wenigsten, die ich treffe, sagen, wir haben Angst vor Migration oder sonst irgendetwas. Ich spreche mit Müttern, ich spreche mit Vätern, ich spreche mit Eltern von Schulkindern, die sagen zu mir, wir in Deutschland haben ein riesengroßes Problem, Integration zu bewältigen, das sehen wir. Vor 3 Monaten hat der Präsident des baden-württembergischen Kreistages gesagt, dass die beiden Hauptsäulen, nämlich Integration 1 und 2, 1 unterbringen und 2 Integration, schon am ersten scheitern, weil wir weder die Leute noch das Geld haben. So, ich frage mich, wohin wollen wir? Wohin wollen wir? Ist es nicht sinnvoll, zuerst einmal den vielen Migranten, die sich bereits in Deutschland befinden, lebenswertes Leben zu ermöglichen, anstatt zu sagen, wir lassen immer weiter Leute rein. Ja. Weil jeden Menschen, den wir zusätzlich reinlassen, verringert das Geld, das wir haben, um die Menschen, die wir sind, plus unsere eigene Bevölkerung, ein schönes Leben zu ermöglichen.
Herr Niesen, vielen Dank. Das waren sehr viele Aspekte, die Sie jetzt genannt haben. Deswegen schlage ich vor, wir haben jetzt noch 10 Minuten, dass wir ein paar versuchen, noch aufzugreifen. Der erste aus meiner Sicht wäre, dass Sie sagen, also vielleicht noch als Ergänzung, der Sachverständigenrat zur Integration und Migration, soweit ich das weiß, ist aufgefordert, zum Sommer, Richtung Sommer, Juni, Juli, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine schriftliche Stellungnahme abzugeben. Aber Sie haben recht, ich habe auch in dem einen oder anderen Artikel schon gelesen, dass die sich schon kritisch geäußert haben. Greifen wir da einen Punkt auf. Es ist im Moment nicht mit EU-Recht vereinbar. Sie haben mit Blick auf das Ruanda-Modell die Entscheidung auch am Europäischen Menschengerichtshof genannt. Herr Trohm, was tun?
Ja, selbstverständlich müssen wir auch das europäische Recht ändern. Das habe ich ja vorher schon beschrieben, beispielsweise bei der Frage des Verbindungselementes, das wieder herausgenommen werden muss. Aber ich sehe hier durchaus ein Zeitfenster aufgrund auch der politischen Konstellationen in den anderen europäischen Ländern, wenn sich die dann eben auch in Deutschland ändert. Und ich will einfach sagen, wir meinen das wirklich ernst. Ich werde diese Woche noch gemeinsam mit Jens Spahn und Günter Klings nach Ruanda reisen, um uns dort konkrete Situationen anzusehen, auch entsprechende politische Gespräche zu führen. Wir wollen diese Konstellation, diese Systematik gerne weiterplanen, weiter vorantreiben, weil wir glauben, dass es die Möglichkeit ist, um die Begrenzung der Migration in Europa wieder in den Griff zu bekommen, dass wir selbst die Lage kontrollieren.
Herr Trohm, dann von mir die Rückfrage, weil es jetzt klar geworden ist, dass wir über das Ruanda-Modell sprechen, dass es da aber durchaus Gedanken gibt, dass man das modifizieren und genauer ausgestalten muss, damit es funktionieren kann. Die rechtlichen Bedenken sind ja jetzt auch genannt worden. Nennen Sie mir ein Land außer Ruanda, was signalisiert hat, in solcher Weise Flüchtlinge aufzunehmen, Geflüchtete aufzunehmen, Schutzsuchende aufzunehmen.
Ja, ich will jetzt keine Hitliste der möglichen sicheren Drittstaaten hier nennen, ganz bewusst nicht. Ich will aber auch deutlich sagen, dass Ruanda eine Möglichkeit eventuell wäre. Wir aber dann auch schauen müssen, ob es nicht noch andere Länder gibt, die dafür in Frage kommen. Nochmals, mit der Gewährleistung eines rechtsstaatlichen Verfahrens in diesem sicheren Drittland und mit der Gewährleistung einer humanitären Unterbringung in diesem sicheren Drittland. Das muss die Voraussetzung sein.
Also wenn es nach Ihnen geht, Herr Trohm, dann schauen Sie sich jetzt in Ruanda an, wie das da funktionieren könnte. Und dann müsste man Verhandlungen beginnen, Gespräche beginnen mit anderen möglichen Staaten, aber Sie haben selbst auch noch keine jetzt im Kopf, die dafür in Frage kämen.
Doch, ich habe durchaus das eine oder andere Land im Kopf, das ist gar keine Frage. Gehen Sie einfach mal an die Länder, die wir heute schon als sichere Drittländer eingestuft haben, als sichere Herkunftsländer haben. Aber ich glaube, es macht wenig Sinn, aus der Opposition heraus jetzt zu versuchen, Verhandlungen mit einzelnen Ländern zu führen. Das ist etwas, das in der Tat dann die Regierung machen muss. Und wenn es diese Regierung, die Ampelregierung nicht macht, dann eben eine nächste.
Eine Frage an Herrn Thüm, weil das jetzt mehrfach auch zuletzt von Herrn Niesen genannt wurde. Dieses Verbindungselement, was festgelegt ist im europäischen Migrationsrecht. Ich denke mit den letzten Beschlüssen. Das sagt ja im Prinzip, wenn ich es mal als Laie sagen sollte, also zurückgeflogen oder ausgewiesen, zurückgeschickt werden darf niemand, der kein verbindendes Element mit einem Land hat. Mir ist nicht so ganz klar, was das heißt. Und dazu die Frage, was würde passieren, wenn man das tatsächlich aus der europäischen Asylgesetzgebung rausnimmt? Was wären da die Folgen?
In der Praxis heißt es ganz konkret, dass man jemanden nicht in ein sicheres Drittland schicken kann, wo er sich nicht zuvor länger aufgehalten hat. Ob ein bloßer Transit ausreicht, also eine Durchreise von ein paar Tagen, das ist umstritten. Da gibt es keine so genaue Sicherheit. Aber man darf jemanden nicht in ein Land schicken, wo er nicht bereits zuvor länger war. Und das heißt ganz konkret, jemand, der über Libyen nach Tunesien einreist, den darf man nicht nach Ruanda schicken. Jemand, der über Serbien und Ungarn in die Europäische Union einreist, was viele ja machen, die nach Deutschland kommen, diese Person dürfte man nicht nach Marokko schicken, weil die Person sich davor ja in Marokko nicht aufgehalten hat. Das steht im EU-Gesetz so drinne. Das könnte man theoretisch ändern. Nach meiner festen Überzeugung ist es menschenrechtlich nicht vorgegeben. Man könnte es also abschaffen. Und ob man das tun will oder nicht, ist eine politische Entscheidung. Es war auch bisher in Brüssel schon so, dass darüber intensiv gerungen wurde. Und das ist auch ein Grund, warum in dem Asylkompromiss auf europäischer Ebene festgelegt ist, dass die Europäische Kommission schon im kommenden Sommer, im Sommer 2025, einen Bericht vorlegen wird, wo sie überlegt, ob nicht etwa gezielte Anpassungen der sicheren Drittstaatsklausel notwendig sind und politisch wünschenswert sind. Und wenn Sie so wollen, ist das ein Thema, um das es jetzt auch bei den Europawahlen in ein paar Wochen gehen wird, ob die Wählerinnen und Wähler wollen, dass in einer künftigen Legislaturperiode des Europäischen Parlaments das dann gestrichen wird oder nicht.
Frau Judith, warum ist es für Sie, wie ich unterstelle, wichtig, dass dieses Element zu enthalten, dieses Verbindungselement?
Naja, man muss ja auch mal ein bisschen die Perspektive der geflüchteten Menschen selber sehen. Das wird ja in der gesamten Debatte auch sehr stark vernachlässigt, aber spielt natürlich eine große Rolle, wie ja auch die Dame berichtet hat aus der zivilen Seenotrettung. Und gerade wenn man in ein Land gebracht werden soll, in dem man noch nie war, was man überhaupt nicht kennt, dann stellt das natürlich überhaupt noch mal viel mehr die Frage der Sinnhaftigkeit, warum man sich an solche Vorgaben halten soll oder sich dem unterwerfen soll. Aber natürlich aus meiner Sicht zum Beispiel auch eine Frage des effektiven Rechtsschutzes. Das wird mit der Reform auch von den Menschen selber verlangt, darzulegen, warum dieses Land für sie nicht sicher ist. Deswegen bin ich mir da auch nicht so sicher wie Herr Thüm, dass das wirklich menschenrechtlich kein Problem ist, das Verbindungselement einfach zu streichen. Ich denke, das ist aus einem sehr guten Grund im Europarecht verankert. Die sichere Drittstaatenregelungen sind völkerrechtlich nicht vorgegeben. Das heißt, natürlich gibt es da jetzt keine konkreten Ausgestaltungen, wie das aussehen muss. Aber generell haben wir durchaus in der Rechtsprechung auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gesehen, dass da hohe Standards an die Überprüfung des Landes angelegt werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da oder dass eine neue Bundesregierung oder auch die aktuelle Bundesregierung große Schwierigkeiten haben würde, solche sicheren Drittstaaten zu finden, das in der Praxis umzusetzen. Und deswegen halten wir das auch einfach für eine Sackgasse. Herr Throm würde ich gerne auch für seinen Ruanda-Besuch noch mitgeben, dort bei der Regierung vielleicht mal die Finanzierung der M23-Rebellen anzusprechen. Denn Ruanda ist damit auch durchaus verantwortlich für eine größere Flüchtlingskrise im Nachbarland. Und das sind eben die größeren Kontexte von Menschenrechtspolitik, von Außenpolitik, die leider in diesem Rahmen auch oft vergessen werden.
Wir haben noch einen Hörer, 4 Minuten noch in der Sendung. Wir wollen es trotzdem wagen. Herr Angelo aus Bayern soll noch die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen. Schönen guten Tag.
Ja, grüß Gott, ja, so, Herr Angelo. Also eigentlich, ja, mein Thema wurde schon von meiner Vorrednerin schon vorgetragen. Ja. Es geht ja, dass ich auch selber, also am Anfang, ja, dass dieses Abkommen mit Ruanda, Flüchtlinge nach Ruanda geschickt werden. Ich sage, das ist aprilisch erst, ja. Wie soll man, ja, sagen wir mal so, eine Nation, die aus Afghanistan oder aus Pakistan, Indien nach Ruanda schicken? Eine absolute Land, die keine Demokratie herrscht. Und dafür soll es schon noch Milliarden geben. Dass diese Milliarden wahrscheinlich könnte man schon andere Sachen zuwenden. Ja, weil in diesem Land, da gibt es keine Demokratie. Da ist ein Mann, eine Diktatur, eine Menschen, die ja schon sehr lange in der Macht ist und die nur mit einer einzigen Oppositionsperson in seinem Parlament hat. Also wie soll das funktionieren? Das ist jetzt meine Frage.
Das ist Ihre Frage, die gebe ich nochmal schnell in die Runde und sie geht natürlich an den innenpolitischen Sprecher der CDU. Herr Trohm, sagen Sie uns, warum Sie das wollen.
Weil sich Ruanda in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt hat, weil Ruanda auch Bestandteil der Weltengemeinschaft ist und deswegen nochmals mit der Gewährleistung von rechtsstaatlichen Verfahren, von entsprechender Schutzgewährung, auch humanitäre Unterbringung, wäre das durchaus ein Land, das dafür in Frage kommen wird.
Meine letzte Frage an Wiebke Judith von Pro Asyl. Alle gehen davon aus, dass dieses Ruanda-Modell ganz konkret jetzt in Großbritannien nochmal gerichtlich überprüft wird. Gehen Sie in diese gerichtlichen Auseinandersetzungen in der Hoffnung, dass das gekippt wird?
Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das in England weitergehen wird. Die NGOs haben dort schon angekündigt, dass sie natürlich versuchen, weiter die Menschen auch zu unterstützen. Ich sehe aber mit Sorge, dass eben versucht wurde von der Regierung, das natürlich zu unterbinden und eben gerade eine Überprüfung oder auch den Gang zum Europäischen Gerichtshof zu erschweren, beziehungsweise wenn dort, wie es ja 2022 im Sommer passiert ist, eine Eilentscheidung kommt, dass eben nicht nach Ruanda abgeschoben wird, dass diese auch ignoriert werden könnte in England. Das heißt, wir müssen, glaube ich, sehr genau hinschauen, aber sollten uns das gerade deswegen eben auch nicht zum Vorbild nehmen.
Und Daniel Thün, nochmal zum Schluss die Frage an Sie. Wird diese ganzen Auseinandersetzungen, die möglicherweise auch rechtlich weitergehen wird, dazu beitragen, das Migrationsrecht, die Migrationspolitik weiter zu schärfen in dieser Balance zwischen Menschlichkeit und Steuerung?
Ja, wo die Balance liegt, liegt natürlich im Auge des Betrachters und das wird jede Hörerin, jeder Hörer anders beurteilen, wo genau die Mitte dieser Balance ist. Ich persönlich mache mir die Sorge, dass die Politik jetzt ein Modell verspricht und was passiert, wenn sie es nicht schafft, es vernünftig umzusetzen? Was für eine Diskussion haben wir dann in 3 oder 4 Jahren, wenn die Politik ein sicheres Drittstaatsmodell verspricht, dann aber nicht leistet? Und von daher wird es eine ganz spannende Frage sein, nicht nur was in Großbritannien passiert, sondern was die Politik dann gegebenenfalls nach einer künftigen Bundestagswahl umsetzt.
Dankeschön, Daniel Thüm. Danke an Alexander Trohm von der CDU und auch an Wiebke Judith natürlich von Pro Asyl. Danke Ihnen allen für Ihre Beteiligung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Mein Name ist Jasper Barenberg. Bis bald.